Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen fast auf einen Schlag alle ihre Draft-Picks gesigned hat, aber noch sind zwei ausstehend. Und wer das ist, das könnt ihr jetzt schon raten, aber wir werden es euch auch erzählen in dieser Folge. Und so wie zwei Picks noch nicht unter Vertrag sind, so sind wir heute auch zur Zeit, denn ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist heute wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Mensch, die Überleitung lief ja schon wieder. Heute nur zu zweit. Ich will euch jetzt schon mal nicht anteasern, aber sonst geht's am Ende vielleicht unter. Und ich denke jetzt gerade daran, in der nächsten regulären Folge haben wir aller Voraussicht nach, solange die Sonne nicht untergeht, einen Gast bei uns in dem Podcast mal wieder nach längerer Zeit. Was ziemlich cool ist, ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich verrate natürlich noch nicht, wer es ist. Aber wir geben euch die Chance, Fragen, die ihr an die Dolphins habt, über die Dolphins habt, uns schon mal zuzuschicken. Tobias wird ein bisschen auf Facebook sammeln, auf Instagram werde ich die Tage, da könnt ihr dann auch in der Story, werde ich so einen Sticker posten, dass ihr da eine Frage reinstellen könnt. Ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Ihr könnt uns auch schon auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer schreiben, Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wir werden die versuchen natürlich alle unterzubringen. Zeit ist wie immer begrenzt und dementsprechend, ja, ist es so, dass ja, ihr die Fragen stellen könnt. Wir versuchen alle zu stellen, die wir haben und das auch ein bisschen zu clustern. Wenn es zu viele sind, sind es zu viele. Dann nehmen wir uns die für ein Mailbag. Wir können auch mal ein Mailbag machen. Irgendwann zwischendurch war das jetzt mal. Da wart ihr auf Instagram sehr, sehr aktiv. Das hat uns sehr gefreut. Und ja, das heißt, wir gehen jetzt in die Folge rein. Und ich denke, über die letzten Tage und Wochen haben sich viele gefreut. Und unter anderem fange ich jetzt auch ganz vorne an, hat sich unser Running Back Devon Achane gefreut. Denn nachdem man gesagt hat, er ist einer der Säulen dieses Teams, hat man auch Pen to Paper gebracht, wie man so schön sagt, und einen 4-Jahres-Vertrag ausverhandelt mit 64 Millionen US-Dollar. Als grundsätzliches Konstrukt bis zu 68 Millionen können es werden. Und ja, erstmal, Micho, man konnte ja so ein bisschen damit rechnen, dass es passiert. Was sagst du zu dem Vertrag von Devon Achane? Und ist es gut, dass wir ihn verlängert haben?
Jetzt kann man da über die verschiedensten Aspekte reden. Also ich finde, das Ganze hat zwei Perspektiven. Das eine ist die Frage, wie beurteile ich den Vertrag an sich für den Spieler Devon Achane? Und das andere, wie beurteile ich die Verlängerung von Devon Achane bei uns? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Worüber würdest du gerne zuerst reden?
Du, überrasch mich, wie du möchtest.
Also Devon Achane ist ein Spitzen-Running-Back. Und wenn man auch bedenkt, Zeitpunkt des Vertrages, es wird ja noch andere geben, die später kommen und die auch später verlängern werden. Zeitpunkt der Verlängerung und gemessen am Niveau des Spielers ist der Vertrag angemessen. Wirklich angemessen. Ich kann daran jetzt nichts groß Kritisches sehen. Es ist für einen Running Back ein Spitzengehalt, aber Devon Achane ist auch ein Spitzen-Running Back. Das muss man ganz klar sagen. Und von daher, der Vertrag selber finde ich absolut okay. Und das war auch das, womit man rechnen musste. Vielleicht ist es sogar ein bisschen günstiger geworden als das, womit man rechnen musste. Von daher, das finde ich vollkommen in Ordnung. Man hört jetzt schon so ein bisschen raus, dass die andere Seite bei mir, da bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich auch in der Minderheit, aber, da kommt wirklich das große Aber. Ich glaube, dass in der derzeitigen Situation uns auch ein Spitzenrunningback wie Devon Achane in der derzeitigen Situation nicht so viel bringt. Und ich glaube, bis wir wieder konkurrenzfähig sind, ist Devon Achane er liegt außerhalb der Timeline, unserer Timeline, glaube ich. Und clever wäre es gewesen, ihn zu traden. Das kann man jetzt auch immer noch tun. Und ich hoffe, dass tatsächlich das auch passiert, weil er natürlich ein wertvolles Trade-Asset auch ist. Hinzu kommt auch, und das ist mir auch ganz wichtig, auch die Frage, wie viel war wirklich die individuelle Qualität von Devin A-Chain? Denn wir müssen ganz klar sehen, Devin A-Chain ist jetzt nicht der Running Back, der hier zwischen den Tackles läuft und durch die Tackles durchbricht und so weiter und so fort. Das heißt, klassisches Run-Game, Run-Heavy-Game wirst du mit Devin A-Chain in der Form auch nicht aufziehen können. Die Frage ist halt, wie viel seiner Production kam auch vom Scheme? Mit Sicherheit einiges. Die Frage ist, wie sehr kann entweder Heflin bzw. Slovic ihn dementsprechend in ein neues Scheme einbinden, beziehungsweise wie sehr wird seine Production darunter leiden? Und dann sieht der Vertrag in meinen Augen wieder etwas anders aus. Natürlich wird er einem Malik Willis helfen und wir brauchen auch irgendwelche Anspielstationen für Malik Willis, um ihn auch beurteilen zu können. Also helfen wird er definitiv. Die Frage ist, hilft er so viel, dass das den Preis rechtfertigt? Oder wäre es nicht günstiger oder besser gewesen, ihn jetzt abzugeben für einen relativ hohen Draftpick, was weiß ich, dritte Runde, zweite Runde, und dafür zu gucken, ob man dafür nicht wieder einen anderen Running Back kriegt oder sogar nächstes Jahr eine andere Person dementsprechend holt. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, auch wenn das Run-Game wieder an Bedeutung zugenommen hat, dass der Wert eines Running Backs, eines guten Running Backs, nicht so viel höher ist wie der Wert eines schlechteren Running Backs, dass sich das im Preis wirklich ausdrücken lässt. Ich hoffe, ich bin gerade nicht zu sehr gesprungen, Rico. Und du kannst mir folgen.
Ja, es war jetzt nicht so, dass du hier 4D-Schach gespielt hast. Ich habe so ein paar Punkte, auf die ich dann jetzt einzeln eingehen würde. Das erste ist, du hast die Timeline. Lass uns mal über die Timeline erst sprechen und dann sortieren wir den Vertrag in das Konstrukt NFL ein. Also du sagst, die Dolphins sind vor 2030, passiert da nichts.
Ah, okay, jetzt können wir über die Timeline reden. Ich glaube, dass nächstes Jahr und wahrscheinlich auch noch übernächstes Jahr nicht wirklich was passiert. Dann sind wir bei 2028.
Ja.
Ich glaube aber tatsächlich, dass Devin A-Chain, gerade was Running Backs angeht, dass die Timeline nicht so wahnsinnig viel weitergeht. Gerade bei einem Spieler wie A-Chain, der jetzt nicht zu den physischsten gehört. Da vermute ich tatsächlich, dass seine Production deutlich sinken wird, auch alters- bzw. spielzeitgemäß. Das ist natürlich eine Projection, die ich habe. Die kann man durchaus auch anders sehen, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass ein Running Back nach der Zeit, also nach 6-7 Jahren, tatsächlich in der Production im Normalfall deutlich runtergehen wird.
Also, okay. Ich bin ein bisschen... Wo siehst du denn das Drop-off-Alter bei Running Backs?
Ich sehe es nicht unbedingt als Alter, ich sehe es bei Spielzeiten an. Ich sehe es bei Spielzeiten, bei Snaps.
Ja, aber also... Dann... also finde ich interessant, weil ich jetzt gesagt hätte, so ein 27-jähriger Running Back, der kann dir durchaus helfen. Und das ist ja auch nicht so, dass Devin... Also, er hat zwar ein paar Wehchen, wie jeder Running Back sie hat, aber da er hatte nie irgendwie große Verletzungen oder sowas. Und meine, er ist 2028 so alt, als Christian McCaffrey seinen Vertrag unterschrieben hat und jünger, als Saquon Barkley seinen letzten Vertrag unterschrieben hat. Also das finde ich gerade... Also ja,
aber Saquon Barkley ist eigentlich ein gutes Beispiel. Weil Saquon Barkley bei den Giants, als er jung war, herausragend performt hat, dann tatsächlich immer schlechter wurde nach seiner Rookie-Zeit, daraufhin ja zu den Eagles gegangen ist, dort halt diese herausragende Saison wieder hatte. Da war es auch mit Jalen Hurts auch ziemlich gut auf ihn abgestimmt und dann ging seine Leistung wieder bergab. Also selbst Saquon Barkley, den ich für einen absoluten Top-Running-Back halte, hat nach einer gewissen Spielzeit nicht mehr das Niveau erreichen können.
Also Saquon Barkley war 2020 verletzt, ist dann zurückgekommen, hatte 2022 1.300 Rushing Yards. 2023 hatte er fast wieder 1.000 Rushing Yards. Dann kam die 2.000er Rushing Yards Season bei den Eagles. Und letztes Jahr hatte er auch 1.100 Rushing Yards mit 7 Touchdowns. Dazu kommen halt immer mehr als 33 Receptions. Also er hatte bei den Eagles tatsächlich sogar weniger Receptions als bei den Giants, wo er 2022 57 und danach 41 Receptions hatte. Also das Rookie-Jahr war insane, ja, aber danach war es halt immer noch einer der, also es gab diesen Drop-off relativ gesehen, das kann man definitiv so sagen, wobei der 2020 und 21 natürlich durch Verletzungen einfach geprägt war, aber wie er dann halt zurückgekommen ist, das war schon beeindruckend. Also es war nicht so, dass er am Ende seiner Giants-Zeit schlecht war. Dem würde ich tatsächlich stark widersprechen.
Ja, er war aber auch nicht mehr der Top-Running-Back, den man ursprünglich in ihm gesehen hat. Und deswegen ist er ja gegangen.
Oh, also, nee. Also, da würde ich dir tatsächlich einfach stark widersprechen. Also, er war immer noch ein Top-10-Running-Back. Und inzwischen ist er halt wieder ein Top-3-Running-Back. Und, also, ja, man kann sicherlich darüber diskutieren. Aber zeigt ja im Prinzip aber auch nur, wie wertvoll so ein Spieler wie Devon Achane auch älter, selbst wenn eine große Verletzung kommt, noch sein kann. Also Saquon Barkley ist ja jetzt auch nicht der.
Das ist jetzt die Glaubenssache. Sein kann heißt ja, ne? Das ist tatsächlich die Glaubenssache. Und ich bin da immer eher auf der skeptischen Seite, gerade was Running Backs angeht. Weswegen ich das tatsächlich schwierig ansehe. Aber klar, wenn Devon Achane sein Niveau halten kann oder das Niveau aller Saquon Barkley halten kann oder was auch immer oder erreicht, dann ist es ja gar keine Frage. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube, dass tatsächlich auch ein Saquon Barkley, auch ein Christian McCaffrey, auch ein Derrick Henry, dass diese Spieler Ausnahmen sind. Und auf Ausnahmen baue ich da weniger drauf. Kann man anders sehen, natürlich, gar keine Frage. Aber das ist der Kritikpunkt, den ich da tatsächlich sehe. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mich total irren würde.
Ja, also ich meine, sicherlich sind das, also Derrick Henry ist sowieso eine Ausnahme. Also ich meine, der ist jetzt 32. Der wird ja nicht, also es würde mich, also Derrick Henry hat im Prinzip das gleiche Standing wie Tom Brady. Da sagt kaum einer mehr, ja, dieses Jahr ist das Jahr, wo er nicht mehr so produziert, weil das haben die schon vor 3, 4, 5 Jahren gesagt. Genau, also ja, kann man diskutieren. Ich denke, dass gerade dadurch, dass es immer mehr Running Backs gibt, die auch älter werden, durchaus da Themen geben kann.
Ja, da gut. Möchte ich noch kurz reingehen, weil ich glaube, einen entscheidenden Punkt hast du nicht vergessen. Ja, es gibt Running Backs, die immer mehr werden. Du siehst aber auch, wenn Running Backs sich verletzen und Backups, teilweise auch längerjährige Backups, die auch spät gedraftet worden sind oder sowas reinkommen, dass die oft auch performen und auch dementsprechend performen. Das heißt, in meinen Augen ist die Lücke zwischen einem Top-Running Back und die Lücke zwischen einem, ich sag jetzt mal, mindestens soliden Backup, ja, klar ist deine Lücke, die ist aber nicht so groß, wie sie sich gehaltsmäßig oft widerspiegelt. Und da ist halt eben die Frage, ob es dann in unserer Situation nicht besser gewesen wäre, zu sagen, okay, dann gehen wir auf so einen Spieler, den kriegen wir auch eingesetzt, wir verzichten auf 200 Yards in der Saison oder 300, meinetwegen. Aber dafür haben wir eine ganze Menge an Cap Space und wir kommen trotzdem weiter.
Ja, weiß ich nicht, ob dir weniger als 5% des Cap Spaces da wirklich weiterhelfen. Ich verstehe den Punkt, den du machen willst. Ich würde da tatsächlich zum aktuellen Standpunkt und da, wo die NFL sich hin entwickelt, sehe ich das eher weniger, gerade auch mit den Receiving-Möglichkeiten, die wir eben mit einem Devon Achane haben. Genau, und du hast es aber auch schon angesprochen. Vielleicht wirkt es tatsächlich etwas günstiger, als man dachte. Insgesamt ist das der größte Vertrag, der je an einen Running Back rausgegeben wurde, mit 64 Millionen, bis zu 68 Millionen als Gesamtvolumen. Man muss aber auch sagen, dass Devon Achane der Running Back ist, der quasi als Jüngster seinen zweiten Vertrag unterschrieben hat in der jüngeren Vergangenheit, neben Breece Hall. Der hat 14,5 bekommen. Wenn ich sage Breece Hall oder Devon Achane für 14,5 bis 16, dann würde ich tatsächlich auch die 1,5 Millionen mehr bezahlen. Das definitiv. Aber danach zum Beispiel war es Jonathan Taylor, der 2023 einen Dreijahresvertrag für 42 Millionen, also 14 Millionen pro Jahr unterschrieben hat. Das wären Stand heute auch 17, 18 Millionen, wenn man die Inflation mit reinnimmt. Stand heute ist Devon Achane, was das jährliche Durchschnittsgehalt angeht, auf Platz Nummer 3 hinter Christian McCaffrey, der 2024 ja sein die Verlängerung unterschrieben für 19 Millionen pro Jahr. Da ist schon ein riesen Gap. Und zu Saquon Barkley ist es dann nochmal ein riesen Gap, weil der hat 20,6 Millionen durchschnittlich. Und beide haben sogar mehr Garantien gehabt. Also bei Signing garantiert waren es bei Achane 17,3 Millionen. Praktisch garantiert sind 27,3. Das ist dann schon nochmal eine andere Ausnahme. Bei Saquon Barkley waren es aber zum Beispiel 36 Millionen. Also der Vertrag war fast vollständig garantiert. Genau, das dazu. Derrick Henry zum Beispiel verdient 15 Millionen pro Jahr, aber der hat 2025, also letztes Jahr, seinen Vertrag unterschrieben und war da halt 31 und nicht 24. Also das ist schon... Das ist schon im Gesamtkonstrukt relativ günstiger Vertrag, weil man muss auch davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel einen Bijan Robinson und einen Jahmyr Gibbs ihre Verträge bald verlängern. Und ich denke, bei beiden werden wir 21 aufwärts sehen. So würde ich das zumindest einschätzen. Und dann sind es nochmal 5 Millionen mehr als Devon Achane. Aber Micho.
Ja, das sehe ich auch so. Also in der Beziehung ganz klar, da wird es Leute geben, die eben einen Bijan Robinson oder sowas, die letztendlich dann auch wieder drüber gehen. Und dann sieht der Vertrag auch wieder besser aus. Aber ich möchte dir gerne eine Frage stellen, jetzt nach wie vor Thema Devon Achane. Stell dir, ich versuche jetzt mal ein durchaus mögliches Szenario aufzumalen. Also es ist wirklich so, Malik Willis ist nicht so geil. Das kann immer passieren. Ja? Wir wissen es halt noch nicht. Wir haben eine geringe Sample Size. Und das System klickt irgendwo nicht. Dementsprechend geht die Production von Devon Achane auch ein bisschen runter. Er wird immer noch, was weiß ich, der Topspieler in unserer Offense sein, nach wie vor. Aber es ist klar, okay, auf dem Weg scheint es irgendwie so nicht komplett zu funktionieren. Wir müssen nochmal einen längeren Weg in Kauf nehmen. Und nach der Saison, Oder wir wissen jetzt quasi, wenn es Richtung Playoffs geht, wissen wir schon, dass das der dementsprechende Weg ist. So, und jetzt kommt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach ein Team, die LA Chargers an und bieten uns einen hohen Drittrunden-Pick. Ich weiß jetzt nicht, ne, was auch immer. Sie sind im Win-Now-Modus, einen tiefen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, den sie sich irgendwo ertradet haben, einen hohen Drittrunden-Pick oder sowas. Würdest du ihn dann jetzt abgeben? Weil der Vertrag ist ja tradebar.
Nö. Okay. Ich finde es auch schwierig gerade tatsächlich, weil ich diese Argumentation wegen Scheme und so, ja, okay, aber sollten wir nicht, also wir werden vermutlich einen besseren, im Optimalfall einen deutlich besseren Quarterback haben. Und die O-Line sollte deutlich verbessert sein im Vergleich zum letzten Jahr. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist ja was dann wieder eher positiv in Richtung Devon Achane ausschlägt, weswegen das eigentlich noch besser ist, wenn du die Sachen, also eine O-Line ist für sowohl den Quarterback als auch den Running Back gut. Also deswegen bin ich da so, also deswegen tue ich mich schwer mit dieser Argumentation, wo man dann sagt, ja, und dann und hier und hü. Wenn Devon Achane, wenn wir über 2027 sprechen, Ich meine, in dieser Saison ist der Vertrag nicht tradebar. Also das Dead Cap können wir nicht schlucken. Das sind 22 Millionen. Also da würden dann nochmal 19 Millionen obendrauf kommen. Kommende Saison müsste man dann anstatt 13,7 Millionen Cap-Hit 19 Millionen Cap-Hit. Und dann 2028 ist es schon, also der Vertrag ist ab 2028, ist es für die Dolphins easy, da rauszukommen. Ähnlich wie zu Malik Willis, der ja nach der 2027-Saison auch sehr günstig, man sich sehr günstig trennen kann. Also das ist halt kein, das ist ein Commitment, aber auch kein Over-Commitment. Der Vertrag hat keine Void Years. Das ist, ja, also ich finde den Vertrag, auch wie er strukturiert ist, gut. Der ist, nächstes Jahr hat er nochmal ein bisschen weniger, also 13,7, danach 17,2, 17,2 und 2030 dann 18,7 Millionen. Aber wenn man überlegt, wie der Capspace die letzten Jahre gestiegen ist, dann ist das schon sehr, sehr in Ordnung. Und also der Vertrag, auch wie er strukturiert ist, vielleicht das kurz, das mag ich auch sehr, muss ich sagen. Und ja, muss man halt mal gucken, wie sich das am Ende ausgeht. Aber dass ich den am Ende oder dieses Jahr traden würde, sehe ich nicht. Ich glaube, Devin Achane ist eher einer, der dann in einer Offseason getradet wird. Wie gesagt, ich glaube, dass er definitiv bis 2029 noch sehr viel Sprit im Tank hat und eventuell wird es dann mit Ende der 20er ein bisschen weniger, aber ja, da geht man dann halt einfach in der allgemeinen Bewertung auseinander.
Ich will dich aber auch noch nicht ganz vom Haken lassen.
Das ist okay.
Bei der ganzen Geschichte noch eine wirklich zentrale Frage. Und ja, wir haben alle keine Glaskugel, wir können alle es nicht hundertprozentig genau wissen. Aber bitte dich tatsächlich einfach mal aus dem Bauch raus zu schätzen. Was glaubst du denn, wie viel Prozent der Production von Devin Achane tatsächlich speziell an Mike McDaniel lag? Also am Scheme von Mike McDaniel, am Playcalling von Mike McDaniel?
Ja, weil das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Ich gebe dir auch noch kurz Zeit zu überlegen, weil meine Vermutung ist einfach, dass ein höherer Prozentsatz als viele denken und auch als ich eigentlich tatsächlich mir zumindest erhoffe, tatsächlich auch über das Game von Mike McDaniel kam. Und weil ich glaube, dass du Devin Achane mit seinem Skillset auch auf eine besondere Art und Weise einsetzen musst. Und egal, wie Mike McDaniel, wie man ihm bestimmte Situationen auch ankreiden mag oder sowas, aber gerade was dieses Scheme, die seinem Playcalling anging, war er schon, gerade was das Run-Gang anging, oder ist er schon ein verdammt guter gewesen. Ein richtig, richtig guter. Und von daher glaube ich tatsächlich, weil Achane hat eben kein klassischer 0815 Running Back ist, wie man ihn oft hat, dass da auch einiges über das Scheme kam. So, was bedeuten würde, dass rein theoretisch auch seine Production oder sein Wert, man muss ja weniger von der Production an für sich sogar ausgehen, sondern sein Wert sogar noch ein Stück weiter sinken würde, was es natürlich noch schwieriger macht. Also wie gesagt, ich bin aufgrund all dessen habe ich halt eine Skepsis, dass es wirklich passt. Gemessen an seinen Leistungen, die er zuletzt gezeigt hat, ist es gar keine Frage. Aber wie gesagt, gemessen an all diesen Fragen bin ich halt skeptisch, dass es wirklich der richtige Move war. Und jetzt darfst du, jetzt hast du genug Zeit gehabt zum Überlegen.
Das ist richtig. Und ich würde dir tatsächlich eine Frage stellen, die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist. Ich habe
sie mich. Fragen mit Gegenfragen, wie ich sowas liebe.
Ja, das ist gar kein Problem für mich. Glaubst du, dass Devin Achane weniger als 1000 Rushing Yards und weniger als 500 Receiving Yards haben wird in der kommenden Saison?
Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage. Du erwartest eine Ja- oder Nein-Antwort.
Du kannst es auch gerne umschreiben, aber ich sag mal, wir können darüber auch diskutieren.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass seine Production sinken wird. Aus mehreren Gründen. Ich glaube, dass er halt unsere Offense-Waffe Nummer 1 ist und dass das viele Gegner wissen werden. Darauf wird man sich zum einen konzentrieren. Ich gehe auch an Malik Willis mit einer gewissen Skepsis dran. Du hast recht, dass die Line und alles besser wird, aber erst auf Dauer. Auch der Supporting Cast wird erst auf Dauer besser. Ich finde schon, das haben ja manche Leute, die wir zum Beispiel demnächst als Gast haben, bestritten, aber ich glaube schon, dass wir mit dem Draft eine solide Basis legen konnten, die sich entwickeln kann. Aber das wird in der nächsten Saison definitiv in meinen Augen noch nicht so weit sein. Und darunter wirkt auch die Production von Devin A-Chain leiden. Das heißt, ich glaube, mit Stats selber werden wir ihn gar nicht so hundertprozentig beurteilen können oder müssen oder dürfen.
Ja gut, aber ich sag mal, ich gehe nicht davon aus, dass sein Target Share runtergehen wird. Und ich gehe nicht davon aus, also der wird auch so, wenn er sich nicht verletzt, auch wieder 200 plus Attempts Rushing bekommen. So, der hatte letzte Saison 488 Receiving Yards und 1350 Rushing Yards. Was bei, also Rushing war sein Höchstwert, weil vorher waren es 800 und 907. Und beim Receiving waren es letztes 2024 592. Da hat er einfach ein bisschen tiefere Targets gar nicht bekommen, sondern er hat einfach mehr Bälle gefangen. Das lässt sich vielleicht auf den Quarterback zurückführen. Aber ich würde sagen, 1500 Scrimmage Yards halte ich für durchaus machbar. Und dann wäre er halt knapp über, also wenn er 1500, dann wäre er ein Jahr über 2024. Insgesamt, was Scrimmage angeht. Und natürlich knapp 300 Yards hinter. Aber das sind weniger als 20%. Und da, also wenn es 10% sind, sind es 20%, sind die auf Scheme ankommen, dann landen wir in dem Bereich. Und ich glaube, je nachdem, wie die O-Line funktionieren wird, und Slowik hat eigentlich wirklich von dem, was er bisher gesehen hat, wo er mit unterrichtet worden ist, wenn man das so beschreiben möchte, wo er verantwortlich war, durchaus gezeigt, dass er auch kreativ ist und Sachen aufeinander aufbauen kann. Also das, was Mike McDaniel auch kann. Sicherlich ist er vielleicht nicht dieses, dass der Running Plan Designer, der Mike McDaniel ist. Ja, das ist logisch. Aber ich kann mir, also aktuell fehlt mir ein bisschen die Kreativität, um zu sagen, dass Devin A-Chain nur 1200 Scrimmage Yards gemacht hat, wenn der gesund bleibt. Und dementsprechend, ja, also ja, ich glaube.
Ich will es gar nicht so auf die Yards oder sowas machen. Wenn er jetzt zum Beispiel unser ein absoluter Volume-Back wird und du gibst ihm was, dann kann er die Yards natürlich schaffen. Ja, wenn ich dann aber sehe, dass er zum Beispiel Run per Play trotzdem nur 2,5 Yards macht oder sowas. Oder wenn ich halt sehe, dass er weiß Gott wie viele Drops hat oder im Route Running, dass das Route Running nicht so funktioniert, weil sich halt eben auf ihn konzentriert wird. Das heißt, wenn seine individuelle Leistung tatsächlich schlechter wird. Ich finde, das ist viel wichtiger als dieses Total Yards. Und auf der anderen Seite, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie, ich sag jetzt mal, sogar nur 900 Scrimmage Yards macht, aber man sieht halt, dass die ganze Zeit Malik Willis off Target ist, ja, oder dass er halt relativ wenig Snaps bekommt, weil Willis ihm die oder relativ wenig Runs bekommt, weil Willis halt sehr viel selber läuft oder sowas, dann ist das für mich, kann es besser sein, als wenn er 1500 Scrimmage Yards macht. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Aber also ich glaube nicht, dass Devin A-Chain auf einmal 300 Rushes bekommt. Das würde mich durchaus verwundern. Ich glaube, dass wir weiterhin im Bereich 200 bis 250 bleiben werden. Und mit den Parametern, jetzt kann man sich die Yards per Attempt natürlich durchrechnen. Aber wenn er dann am Ende wieder bei 4, 5 irgendwas liegt, dann ist das vollkommen in Ordnung. So, da lag er bis jetzt und das mit einer schlechteren O-Line. Ich glaube, dass wir dadurch, dass wir wahrscheinlich auch mehr mit zwei oder drei Tight End Sets spielen werden, dass das nicht schlechter wird. Also, und dadurch, dass er ja eh ein Running Back ist, der gerade wenn er auf dem zweiten Level ist, dann wird es halt ungemütlich für die Gegner. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass das schätze ich dann obviously auch deutlich anders ein als du. Dass die Production und auch die Effektivität, ich glaube, das ist das, was wir jetzt nochmal 5 Minuten umschrieben haben, dass die Effektivität eines Devin A-Chain nicht ewig viel leiden wird. Aber das werden wir auch sehen. Und dementsprechend, ja, ist das, wo ich sage, lass uns das abwarten. Ich bin mit dem Vertrag und auch, ich finde die Timeline genau richtig für uns. Das ist eben der Unterschied zu Jalen Waddle, der halt jetzt noch 2 Jahre wahrscheinlich hat. Der wäre bei uns dann nicht mehr in der Prime gewesen. Wir hätten ihn einfach nur teuer dann nochmal bezahlen müssen. Das sind die Unterschiede zwischen den beiden Spielern. Und ja, so würde ich das Thema rund machen. Oder hast du noch einen Punkt, den du jetzt so...
Nee, also zu Devin Achane, das ist schon okay. Ich glaube, da müssen wir halt... Also es ist viel Spekulatius dabei. Und Meinung, das ist vor allen Dingen Meinung. Das kann halt in beide Richtungen gehen, das ist schon klar. Aber egal, wie das jetzt ankommt, um es mal ganz klar zu sagen, ich mag Devin Achane als Running Back total. Ne? Ich mag den Spieler, damit das hier nicht irgendwie falsch rüberkommt oder so.
Ja, du hast Devin Achane, das habe ich jetzt gemerkt.
Ja, war klar.
Ja, wild auf jeden Fall. Dann gehen wir rüber und es war nämlich jetzt ein magisches Datum. Der 1. Juni war und der 1. Juni ist dieses Post-First-June-Thema und der hat den Dolphins einiges an Cap-Space gebracht. Weil die Dolphins haben Tua und Bradley Chubb. Man kann 2 Spieler post-First-June designaten. Das haben die Dolphins genau mit den beiden Spielern gemacht. Und das hat Cap Space freigemacht. In der Hauptsache bei Bradley Chubb, weil bei Tua nicht. Weil das, ja, ne, weil aus den Gründen, weil wir ihm sehr viel Geld schulden. Ich weiß gar nicht, ich muss hier die Tabelle, ja, Tua bekommt dieses Jahr 55,4 Millionen an Cap-Hit bei den Dolphins. Das ist, das schmeckt. Das ist, ich will mir diese Tabelle nicht angucken. Micho, weißt du, wie hoch das Dead Cap der Dolphins Stand heute ist?
Ich will es mit einem mit einer kleinen Untertreibung sagen, gigantisch.
Magst du schätzen, Millionen wert?
Nee. Erzähl mal. Ich meine, es wäre weit über dreistellig, oder was das war, ne?
Weit über dreistellig?
Oder?
Warte mal, weit über dreistellig wäre jetzt 4- oder 5-stellig für mich.
Nein, so meine ich das nicht. Aber weit über 100, das definitiv. Ich könnte jetzt irgendeine Zahl sagen, aber dann, das wäre komplett geraten. Ich würde mich komplett outen als Noob, der gerade keine Ahnung hat. Ich sage jetzt aber 296, so ihr wisst.
Nein.
Die ich in den Raum werfe. Ich habe keine Ahnung.
Damit hätten wir auch fast den kompletten Cap Space an Dead Cap. Die Total Cap Allocations der Dolphins dieses Jahr sind 323 Millionen.
Du stellst mir so eine Frage, das wäre eine Tobi-Frage.
Ich weiß. Aber wir sind bei fast 180 Millionen.
Ja, da war ich ja gar nicht so schlecht.
Also nee. Wenn man überlegt, dass wir 323 haben und 180 Millionen gehen an Leute raus, das tut weh. Kommendes Jahr stehen wir jetzt, stand heute auch schon bei 56, 57 Millionen. Da kommt sicherlich noch was dazu, aber nicht viel. Das ist in den sauren Apfel, muss man beißen, wenn man in der Situation ist, in der die Dolphins waren. Aber die Dolphins haben jetzt wieder Cap Space bekommen und wir haben quasi fast alle unsere Draft-Picks unter Vertrag genommen. Also alle, damit exkludiere ich unsere beiden First-Round-Picks. Die haben ihren Vertrag noch nicht unterschrieben. Das ist auch vollkommen normal. Die ganze Summe steht zwar schon fest, aber wie genau und welche Vertragssprache und so, das führt manchmal noch zur Diskussion und das wird man noch abwarten. Aber die anderen 12 haben ihre Verträge unterschrieben. Das ist ja auch alles soweit tutti. Tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht bei Jacob Rodriguez, ob der Vertrag komplett garantiert ist. Das weiß ich nicht. Weil das ist bei den Second-Round-Picks ist es ja inzwischen so, dass Teile auch garantiert sind. Ich glaube, letztes Jahr war es der bis Pick 40. Das war, glaube ich, Tyler Shuck. Der hat den Vertrag komplett garantiert bekommen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, stets bei Capspace noch nicht, bei Spotrac. Oh, bei Caps, jetzt, ich red mich schon wieder hier in Rage. Aber Stand heute haben die Dolphins dann 18,8 Millionen an Capspace. Da kommt aber noch ein bisschen was dazu, also was den Capspace nach unten drücken wird, weil die Dolphins ihre Rookie-Klasse unter Vertrag nehmen müssen. Genau, das dazu. So sieht das aus. Ja, dann haben wir einen Spieler unter Vertrag genommen, weil nachdem Jalen Waddle ja gegangen ist, mussten wir einen anderen First-Round-Pick unter Vertrag nehmen, und zwar Jalen Reagor. Der ist 2021 von den Philadelphia Eagles gedraftet worden. Ich glaube, direkt vor, so ungefähr, vor Justin Jefferson. Das ist tatsächlich tragisch für die Eagles. Er hatte 2 Jahre hat er bei den Eagles gespielt. Er hat da nicht wirklich gezündet, war dann bei den Vikings, dann bei den Patriots und zuletzt 2024 bei den Chargers und hat da nicht wirklich die Zahlen ausgelegt. Insgesamt hat er 1039 Yards in seiner NFL-Karriere bei 4 Touchdowns. Ja, ich denke, es ist ein Spieler, das ist so das Typische, was man jetzt noch sich holt. Man guckt, hey, es gibt Spieler mit einem hohen Draft-Pedigree, First-Round-Picks, gerade ehemalige First-Round-Picks. Man vielleicht guckt, okay, vielleicht dadurch, dass er jetzt ein bisschen älter geworden ist, ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, vielleicht wird das nochmal was. Ja, Micho, was erwartest du von Jalen Reagor?
Dass er nicht den Roster schafft.
Oh. Wow. Das hat mich ein bisschen off guard erwischt. Aber fair.
Er ist jetzt kein heuriger Hase mehr. Ich habe übrigens letztens, wurde ich ausgedacht, weil ich den Begriff heuriger Hase verwende, falls ihn jemand nicht kennt. Ich habe es tatsächlich dann gegoogelt, wo es herkommt. Es heißt, es ist ein österreichischer Begriff und heißt Hase aus diesem Jahr. Ein unerfahrener Hase wäre in diesem Jahr geboren, und einer, der kein heuriger Hase mehr ist, ist erfahren und ist nicht so leicht zu erschießen, weil er sich halt eben auskennt. So, und Jalen Reagor ist halt eben jetzt nicht neu in der NFL oder sowas und hat auch nie irgendeine Chance bekommen. Er ist im Gegenteil seit seiner Rookie-Saison konstant schlechter geworden. Er war, glaube ich, war er bei den Rams oder bei den Chargers letzte Saison oder sowas im Practice-Squad. Er hat es nicht mal in den Game-Day-Kader geschafft, obwohl die Teams durchaus Verletzungen hatten und durchaus auch auf Receiver Hilfe brauchen können. Und dann sage ich ganz klar, natürlich kann es immer Spieler geben, die irgendwie noch einen Sprung machen. Bei Jalen Reagor glaube ich da halt nicht mehr dran. Und dann gebe ich tatsächlich lieber unseren Rookies die Chance als ihm. Und deswegen erwarte ich sogar, dass er nicht das Roster schafft. Ganz ehrlich.
Ja, also, ich sag mal, wir haben halt, also, jetzt wo du es sagst, also ich denke, wir können fest davon ausgehen, dass Chris Bell und Caleb Douglas den Roster schaffen. Das auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, Malik Washington ist dann Nummer 3. Und dann wird's halt, dann haben wir Theo Weiss, der letztes Jahr, wenn er gespielt hat, nicht schlecht aussah, aber dann hast du noch Kevin Coleman, Jalen Tolbert, Tutu Edward. Ja. Das wird ein spannender Running Back. Und
vor allem, was ich bisher noch gehört habe, ist sogar, dass Jalen Tolbert ja auch schon irgendwo eigentlich hinten dran ist und er es nicht schafft.
Okay, ja, wird also man sehen.
Das sind diese typischen Training Camp Gerüchte, ne? Aber tatsächlich, was ich so gehört habe, also Chris Bell, Caleb Douglas sollten halt gesetzt sein. Ne? Und dass Tutu Atwell wohl im Moment eher so die Nummer 1 ist, zusammen Malik Washington und Jalen Tolbert, tatsächlich irgendwo hinter Theo Weiss liegt.
Ja, was ja auch sein kann. Ich meine, das sind ja die beiden, also um das für euch mal einzusortieren, wir gehen so ein bisschen von dieser Speedy Gonzales Offense zu einer körperlicheren Offense. Das heißt, die Leute sind nicht mehr 5'10 oder so groß, sondern 6 irgendwas in der Regel. Und also Chris Bell, Caleb Douglas sind tatsächlich die beiden größten. Na, Terrace Marshall Jr., den haben wir auch unter Vertrag genommen, der ist 6'3, aber die sind 6'4 und 6'2. Ich kann mir das durchaus vorstellen, weil das ist im Prinzip das gleiche Profil. Theo Weiss wurde von uns selber unter Vertrag genommen als Undrafted Free Agent. Und ich meine, korrigier mich, aber in der letzten Saison, wenn er gespielt hat, sah das eigentlich gut aus dafür, dass er vor allem Undrafted Free Agent ist. Und ja, dementsprechend wird das sicherlich spannend. Also, um das kurz auf den Punkt zu bringen, ja, das ist wohl nicht so gut. Also Jalen Reagor wird mutmaßlich keine große Rolle bei den Dolphins spielen. Aber es ist einen Shot wert, das auf jeden Fall. Ich denke, er wird der Nächste sein, der Veteran Minimum verdienen wird. Alles andere würde mich doch stark überraschen. Und dann schauen wir uns das an, weil ich habe bisher keinen Vertrag gesehen für Jalen Reagor, muss ich ehrlich gestehen. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Kurz vielleicht da noch, um das einzustreuen, was man jetzt von den Dolphins noch erwarten kann. Ich habe ja den Cap Space erwähnt. Nicht viel, das hat John Eric Sullivan auch gesagt. Man wird, wenn, den Kader versuchen, in der Breite noch aufzustellen. Aber es wird keine splashy Signings geben, dass man den Cap Space vor allem komplett ausnutzt. Das wird nicht passieren. Dann würde ich sagen, sprechen wir über noch drei ehemalige Dolphins, weil ich hatte es gelesen. Zum einen, Chris Greer hat einen neuen Job, Micho. Der hatte jetzt als Executive Assistant irgendwie sowas. Als Berater hat er bei den Lions angeheuert. Da kommt wahrscheinlich die alte Connection zu Dan Campbell
ja,
zum
Tragen. Ja, ich muss allerdings auch noch mal ein kleines bisschen was spoilern jetzt. Rico weiß es natürlich schon. Rico ist der Einzige, der es weiß. Nämlich, wir arbeiten so ein bisschen an einem Draft-System, an einem Draft-Bewertungssystem und das habe ich mal, das ist noch nicht fertig, aber ich habe zwischendurch mal Sachen durchgespielt und wir haben natürlich mit Chris Greer unsere Erfahrungen gemacht. Aber tatsächlich hat Chris Greer vor allen Dingen im Vergleich zu Mike Tenenbaum hat er eine deutlich bessere Draft-Historie. Und so schlecht, wie es auf uns immer wirkt, habe ich das Gefühl, waren die Drafts letztendlich gar nicht. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch.
Haut da einfach einen raus. Aber ich glaube tatsächlich, die größten Kritikpunkte sind, glaube ich, gar nicht die Drafts selber, sondern eher die Gewichtung von Positionsgruppen beziehungsweise von Spielern und Needs. Ich glaube, das war immer ein Thema. Und vor allem die Verträge und die Trades. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ihm am Ende am ehesten auf die Füße gefallen ist. Und ja, aber das soll dazu gewesen sein, gesagt worden sein. Ein ehemaliger Dolphin, der keinen Job mehr hat, ist Jason Sanders. Der Kicker wurde von den Giants vor dem Training Camp schon entlassen. Ich befürchte, dass da irgendwelche Verletzungen oder sowas im Raum stehen. Ich glaube nicht, dass er noch großartig viele NFL-Spiele machen wird, auch wenn es mir super leid tut für ihn. Aber so würde ich das jetzt erstmal beschreiben. Und eine andere Geschichte noch. Und zwar hat Julian Hill ja in der Offseason einen 15-Millionen-Vertrag über 3 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den New England Patriots unterschrieben. Der ist jetzt aber auf der IR gelandet und das war erstmal überraschend. Also, und dann hat Rabel gesagt, dass er diese Saison definitiv nicht spielen wird. Man weiß nicht, was er für eine Verletzung hat, nur es scheint wohl wirklich, wirklich irgendwas Krasses, Schweres zu sein. Ja, ich befürchte, schauen wir mal. Also, es ist, weiß ich nicht, was. Das kann man nicht sagen, weil es nicht disclosed wurde. Man hat jetzt schon positive Rückmeldung von ihm, ne? Aber ich denke, es war irgendein Unfall. Aber gut, schauen wir mal. Das nur einfach mal so ehemalige Dolphins. Und wir haben jetzt schon viel über Trades und so weiter gesprochen. Und was war das bitte für ein Dienstag? Dienstag, Montag, ich weiß es gar nicht mehr. Fangen wir mal an mit dem, was nicht so schockierend war, weil es schon sehr, sehr lange feststand. Die Eagles haben AJ Brown für einen 2028er First-Round-Pick und einen 2027er Fünft-Round-Pick zu den New England Patriots gedraftet. Der Fünft-Round-Pick wird der bessere sein, weil die Patriots haben 2027 zwei Fünft-Round-Picks. Ja, Micho, was sagst du zu diesem Trade?
Absolute Überraschung, hat man ja überhaupt nicht vorher mitgerechnet. Nein, also Scherz beiseite. Es hilft, glaube ich, tatsächlich allen Beteiligten, es hilft Miami nicht. Das muss man leider so deutlich sagen. Also ich halte AJ Brown für einen verdammt guten Receiver. Falls ihr mal wirklich all die Jahre zurückgeht und mal uns da so unsere ersten Mock-Draft-Versuche und so weiter angibt, weiß ich noch ganz genau, dass ich damals, ich glaube an 10. Position oder sowas, gesagt habe, die Green Bay Packers holen sich den besten Receiver im Draft mit AJ Brown. Ist es nicht ganz geworden? Allerdings, ich glaube, der beste Receiver der Draftklasse wurde er letztendlich. Also ich mag ihn tatsächlich als Spieler. Er hat auch überall, wo er bisher war, irgendwo abgeliefert. Ist auch ein kleines bisschen eine Diva, aber Mike Vrabel kennt ihn ja nun und kommt mit ihm eigentlich auch ganz gut klar. Und schlimmer als Stefon Diggs wird er nicht sein. Er wird aber bessere Leistungen liefern. Das glaube ich auf jeden Fall. Das hilft auch Drake May und bringt die New England Patriots deutlich nach vorne. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Eagles ja schon mit Michael Lemon einen potenziellen Nachfolger gedraftet haben, von dem ich übrigens nicht so viel halte wie von AJ Brown, um das mal ganz klar zu sagen. Allerdings werden sie jetzt quasi das in ihrem Receiver-Core wieder auf mehr Schultern verteilen. Und ich glaube, dass die Eagles, weil sie gesagt haben, wir werden ihn auf Dauer dann auch nicht bezahlen, irgendwo teuer. Mehr, weil er da nicht mehr so ganz hundertprozentig passt und weil er sich auch ein bisschen daneben genommen hat, halt auch eben zufrieden sein können. Wir haben jetzt das Problem, dass wir zumindest die nächsten Jahre, wo unser Secondary noch nicht wirklich top ist, gegen einen der Top-Receiver der Liga spielen müssen. Und das wird hart. Das wird tatsächlich sehr, sehr hart. Tobi hat zum Beispiel angedeutet, dass die Patriots jetzt ja unter Erfolgszwang stehen. Ich glaube, da standen sie nach dem Super Bowl-Einzug sowieso schon. Und die Playoffs, ich glaube, das wissen sie schon einzuschätzen, werden denen irgendwo auch reichen. Oder siehst du das anders?
Ja, also es wird halt spannend. Also erstmal, ich war im ersten Moment tatsächlich sehr überrascht, dass es nur der 28er und nicht der 27er First-Round-Pick geworden ist. Das halte ich für einen guten, also für eine gute Sache für die Patriots, was natürlich dann immer schlecht ist. Aber wenn ich mir überlege, also AJ Brown ist schon auch keine kleine Diva. Der wird jetzt 29. Ich bin tatsächlich gespannt, wie es sich ausgeht. Klar, ich meine, Mike Vrabel hat andere Probleme. Ne? Ich meine, Comedians würden sagen, eine Reporterin hat für diese News ihre Karriere aufs Spiel gesetzt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es wird. Und er muss jetzt halt liefern. Ich glaube, dass er auch liefern wird. Die Frage wird halt wirklich sein, ich sehe bei den Patriots tatsächlich auch eher ein bisschen Recession hinsichtlich Drake May. Ich glaube, Drake May hat seine beste NFL-Saison, die er je haben wird, schon gespielt. Schocker, vielleicht bold, aber ja, ich glaube, das wird halt nicht besser. Und dementsprechend muss man da aufpassen. Also ich glaube auch, dass die Patriots einen mehr oder weniger sicherer Pick für einen Playoff-Spot sind. Ich weiß, ich würde sie nicht sicher als Division-Sieger tippen, Stand heute. Ob die Bills oder sie, einer von den beiden, wird tatsächlich meiner Meinung nach eine Wildcard holen. Und so würde ich das einsortieren. Also es ist vollkommen in Ordnung, diesen Deal so zu machen. Er hilft. Die Patriots haben damit noch ein bisschen mehr Luft, dann danach jemanden aufzubauen, potenziell über den 2027er Draft. Weil ansonsten müssen sie wieder für einen Wide Receiver traden und ich weiß nicht, was oder wer dann zur Verfügung steht. Na, wir können über einen Puka Nacur sprechen, der noch seine Vertragsverlängerung bisher, wo es keine Verlängerung gibt. Aber ja, wenn das nicht jetzt klappen sollte mit AJ Brown. Aber ich gehe davon aus, dass die Patriots da durchaus mehr Production rausbekommen und dass das für beide Seiten zufriedenstellender Deal ist. Also wo der initial kam, war ich so überrascht von dem 2028er First-Round-Pick. Muss aber sagen, je länger ich drüber nachgedacht habe, finde ich den Deal jetzt auch gar nicht unterbezahlt, sondern es ist schon gemessen an dem Alter und an dem, wie AJ Brown ist und so. Das ist halt ein konstanter Receiver, der immer, fast immer seine über 1000 Yards geholt hat. Gerade die Super Bowl-Saison 2023 war es ja, glaube ich. Und die 2022er-Saison war natürlich überragend. Da war er, glaube ich, auch Offensive Player of the Year. Und dementsprechend, die hat er jetzt nicht bestätigt. Gerade die letzten beiden Jahre waren dann eher Down-Years. Jetzt muss er halt wieder zeigen, dass er, also Down-Years sind immer noch starke Jahre. Der hatte immer noch über 1000 Receiving-Yards. Ich meine, letztes Jahr waren es 1003, aber er hatte in jedem Jahr auch 7 Touchdowns. Das sind schon sehr gute Zahlen. Ne? Also war auch wieder im All-Pro-Team als Second Choice sozusagen. Ja, er ist ein Top 5, Top 10 Wide Receiver. Aber ja, muss man halt sehen, wie es sich entwickelt. Ich denke, es ist, wie gesagt, positiv für beide Seiten. Und ja, ich sag mal so, es ist halt schade für AJ Brown, dass er halt von Chris Johnson gelockt wird. Ne? Also die können sich auf einer Insel treffen und dann macht AJ Brown da Urlaub, weil Chris Johnson ihm nicht von der Pelle rückt. So würde ich das erstmal beschreiben, Micho. Ja, also gar nicht so viel anders wie du, glaube ich.
Hört sich zumindest so an.
Ja, das denke ich auch. Aber ja, muss man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ansonsten, ich denke, das war eine der größeren Baustellen des Kaders der Patriots. Und es war letzte Saison ja auch so ein bisschen das Thema, ach, wenn die doch. Ja, jetzt haben sie. Und jetzt schauen wir mal, was da noch so rumkommt. Aber das war nicht der Trade, sondern das war ein Schocker. Und zwar ist nach all den Jahren der Trade-Gerüchte, war es ja eigentlich wieder so, ah ja, Myles Garrett, ha, ja, der wird getradet, ja, erzähl mir was anderes. Aber dann wurde er wirklich getradet. Myles Garrett geht zu dem Team, was vorher schon Super Bowl Spitzenanwärter war nach den Wettquoten. Und zwar sichern sich die LA Rams die Dienste des Defensive Player of the Year. Nicht nur den MVP hat man, sondern man hat auch den Defensive Player of the Year nun in LA. Und dafür hat man ein ganz großes Paket abgegeben. Und zwar Jared Wirth, den Edge Defender, 2027er First-Round-Pick, 2028er Second-Round-Pick und 2029er Third-Round-Pick. Es fühlt sich ein bisschen nach einem NBA-Trade an, muss ich sagen, so mit so vielen Picks und dann noch ein Spieler mit drin und so, aber ein krasses, krasses Paket. Micho, führ uns durch deine Gefühlswelt oder was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe mich tatsächlich gefreut. Tatsächlich habe ich die Browns früher sehr gemocht. Seit dem Deshaun Watson Verpflichtung habe ich sie nicht mehr so sehr. Und auch Shedeur Sanders ist jetzt nicht gerade ein Spieler, den ich mag. Von daher sind die Browns in meiner Gunst gesunken. Auf der anderen Seite mag ich Matthew Stafford, ich mag Sean McVay. Und ich finde, dass die Rams einen ganz anderen Ansatz angehen als der Rest der NFL. Und das finde ich schon irgendwo cool. Und das haben sie jetzt auch wieder bewiesen. Es ist natürlich ein Win-Now-Modus. Und so schade ich tatsächlich die Verpflichtung von Ty Simpson fand, umso sehr glaube ich, dass Matthew Stafford noch eine Saison mindestens im Arm hat. Und dass sie jetzt in dieser Saison alles tun. Danach, glaube ich, wird ihnen das Spielen mit den Picks ganz schöne Probleme geben. Und wenn ich drauf tippen würde, werden sie auch versuchen, jetzt halt den Super Bowl zu holen, alles dafür zu geben. Und danach werden auch Spieler wie Matthew Stafford, wie tatsächlich Sean McVay und so weiter auch aufhören. Miles Garrett bekommt jetzt die Chance auf den Ring, den er in Cleveland nie gehabt hätte. Und Cleveland wiederum bekommt einen mit Jared Worth, einen jungen Spieler, der noch entwicklungsfähig ist, und Picks, um die Chance zu haben, sich vielleicht aus dem Loch wieder irgendwann herauszukämpfen. Weil das wird auch in der nächsten Saison nichts und wahrscheinlich auch in der übernächsten noch nicht. Außerdem ist der Pick, den sie da bekommen, wird mutmaßlich, sie haben den 2027er bekommen, ne?
First Rounder, der 2027er.
Genau, ja, weil die Patriots haben, glaube ich, den 2028er.
Genau, bekommen. Genau.
Ja, genau. Also von daher wird der Pick vermutlich ein relativ niedriger sein. Trotz allem können sie damit noch irgendwo was anfangen in der recht guten Draftklasse. Ja, wie gesagt, gefühlt sind damit die Rams aber auch in der Pflicht, den Super Bowl zu holen, weil alles andere wäre fatal. Deutlich, auf jeden Fall müssen sie deutlich mit einer deutlich höheren Erwartungshaltung leben als die Patriots nach der Brown-Verpflichtung.
Ja, also ich bin, es ist schon ein krasser Move. Und er macht halt für beide Sinn. Und auch da, ich denke, es ist für die Browns tatsächlich eine große Möglichkeit, sich jetzt nochmal gut aufzustellen, und auch für die Zukunft sich gut anzustellen, weil Jared Worth hat man jetzt über Jahre, man hat dann die zwei First-Rounder nächstes Jahr, man braucht einen Quarterback, den ja, muss man halt finden. Die letzten Drafts der Browns waren gut, jetzt muss man halt gucken, wie dieses Jahr, der war auf dem Papier gut. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie es sich da ausgeht. Und für die Rams, ich bin ehrlich, ich habe richtig Bock auf die Rams. Also ich bin so gespannt, wie gut dieses Team sein wird. Und wir haben
Entschuldigung, darf ich, weil du so gespannt bist, darf ich noch ein weiteres Gerücht, ich weiß gar nicht, ob du schon gehört hast, noch dazu.
Ja, ich hätte es jetzt auch noch gesagt, aber du darfst gerne natürlich vorpreschen.
Ja, nee, dann sag du es, bitteschön.
Es ging nämlich ein Trainingsvideo rum an dem Tag von einem Spieler, der immer noch sehr, sehr gut in Shape zu sein scheint. Der macht hier so sehr gut aussehende Klimmzüge und der trägt den Nachnamen, der gleich dem Vornamen des US-Präsidenten ist. Und zwar Donald. Aaron fucking Donald. Entschuldigt meine Aussprache, aber überlegt, zurückzukommen. Aaron Donald ist 35 Jahre alt geworden vor 4 Tagen. Glückwunsch nachträglich. Natürlich hört er einen deutschen Dolphins Podcast. Wer nicht? Der wird natürlich nicht auf dem Niveau sein, wo er vor 2 Jahren war. Ja, aber vor 2 Jahren war er immer noch Defensive Player of the Year Material. Der war ja jedes Jahr, wo er gespielt hat, war der Aaron Donald. Und da, ich möchte kurz diese Lanze brechen, weil ich muss mal gucken, Defensive Players of the Year in der NFL, das war nämlich nicht immer Aaron Donald. Und man muss sagen, es war ja Aaron Donald 2017, 2018, dann war Stephen Gilmore, dann war wieder Aaron Donald, TJ Watt, Nick Bosa, Miles Garrett 2023. Also, ganz im Ernst, Aaron Donald war 2019, 21 und 22 nicht schlechter als 17, 18 und 20. Warum der nicht Defensive Player of the Year geworden ist, weil die Leute diese massive Leistung einfach für garantiert genommen haben. Aaron Donald war über 7, 8 Jahre der in Teilen mit Abstand beste Defensive Player, den die NFL gesehen hat. Der war länger auf dem Niveau als zum Beispiel ein J.J. Watt. Und J.J. Watt 2012 bis 2016, das war insane. Und auf dem Niveau war Aaron Donald, aber halt Defensive Tackle. Und wenn der zurückkommt, und der bekommt ja keine Doppelteams, weil die Doppelteams bekommt ja Miles Garrett, oder stellst du auf einmal 7 O-Liner auf. Also ich bin da vielleicht auch dann zu sehr hyped, und vielleicht ist der auch komplett gar nicht mehr irgendwie, ne? Aber das will ich nicht glauben. Aber ja, also man sieht, ich bin ein bisschen excited, um diese Line zu sehen. Ich will, dass Aaron Donald zurückkommt. Ich will das. Und Sean McVay hat das auch schon angesprochen. Ich würde da nicht zu Nein sagen. Und das Positive auch bei dem Thema ist, dass Aaron Donald, der Vertrag ist ja ausgelaufen. Was bedeutet das? Das heißt, da wird kein Vertrag jetzt irgendwie aktiv, den man dann irgendwie nehmen muss, sondern der kann einfach sagen, okay, gib mir 5 Millionen, what the fuck, so. Entschuldige meine Aussprache gerade, aber ich bin excited, Micho. Bist du nicht excited darüber?
Doch, Entschuldigung, ich war so excited, dass ich nicht mal den Mute-Button getroffen habe. Das würde ich tatsächlich gerne sehen. Ich will es einfach nur gerne sehen. Abrissmaschine. Also gehen wir mal zu einer ganz anderen Sportart. Es gibt ja Leute, die älter sind als wir oder als du, Rico, und die trotzdem zuhören.
Ich wollte es gerade sagen, aber...
Es gibt auch Leute, die älter sind als ich. Und die kennen Günther Zapf nicht von American Football, sondern von was anderem. Du weißt es vielleicht. Günther Zapf, Gott hab ihn selig. Vom Wrestling. Und für diejenigen, die ganz, ganz früher als sie jung waren, ganz, ganz früher mal Wrestling gesehen haben, es gab, meine ich, damals sogenannte Tag-Teams, die Skyscrapers und die Death Destructors und die Dominators. Das waren so Tag-Teams, wo du echt sagen kannst, von wegen, ja, Miles Garrett, Aaron Donald, genau das. Die könnten auch so einen Tag-Team-Namen haben. Das passt einfach.
Alter, nee. Alter, diese Line. Alter, ich meine, Alter, boah. Ich kann mir nicht helfen, Leute. Also, entschuldigt gerade dieses, oh mein Gott, what the hell, aber das muss man sich halt einfach mal geben. Ja, du hast halt einen Miles Garrett, dann hast du da einen Puka, eine Puna Ford, du hast einen Byron Young, du hast Kobe Byron Young ist Linebacker, was rede ich? Aber diese ganze Line, Alter, Alter, Jalen Watson läuft da rum, du hast Cam Curl auf Free Safe, du hast Trent McDuffie und als Cornerback, du hast Quentin Lay, diese ganze Defense. Entschuldigt, Leute. Ja, es ist auf jeden Fall insane. Und wenn Donald zurückkommt, also dann hole ich mir ein Rams-Jersey, weil das ist, also der Typ, ja. Egal. So, also ich glaube, man merkt den Hype-Train, den würde ich anschieben, fahren und bejubeln gleichzeitig. Also das, ja, und ich meine, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist Sean McVay der beste Headcoach der NFL tatsächlich. Dementsprechend. Ja, ich bin einfach excited. Die bauen sich gerade so ein halbes Dreamteam zusammen, was eigentlich nicht möglich sein sollte, aber es ist möglich. Und in dem Maße. Gerade weil auch da, Miles Garrett steht für 8 Millionen dieses Jahr in den Büchern bei den Rams. Ne? Also nächstes Jahr sind es 16. Und danach geht das erst so extrem hoch. Also das ist absurd. Das ist, also der Trade insgesamt, der ist super teuer, aber es ist doch vollkommen egal. Wenn die dadurch einen Ring holen, dann ist das vollkommen egal. Ich meine, das ist im Prinzip ein ähnlicher Move, wie die Dolphins machen wollten, nur halt in krasser. Wir haben halt Chubb geholt und die holen sich halt Garrett. So ungefähr. Ich meine, wir haben uns Hill geholt. Das kann man schon vergleichen, aber bei den Rams scheint das so ein bisschen mehr Tiefe zu haben. Und ja, es ist richtig, richtig krass. So würde ich das einfach mal beschreiben. Ja. Michael, möchtest du da sonst noch was zu erwähnen?
Ne, ich glaube, dazu braucht man nichts mehr sagen.
Der Hype Train fährt auf jeden Fall gleich richtig los. Ja, aber ansonsten haben wir soweit nichts mehr. Wir gehen so ein bisschen in die Offseason, das merkt ihr auch. Also die Basic Drives kommen jetzt wieder, da hat Michael wieder sehr viel Herzblut reingesteckt, die ersten beiden Folgen, The Longest Game und Safety First. Safety First ist heute, gestern erschienen.
Erscheint immer dienstags um 12.
So nämlich. The Longest Game dann eben letzte Woche und da hört er gerne rein. Das sind so kurze Appetizer für zwischendurch in der Offseason, weil es läuft halt gerade nicht viel und ja, in 4 Wochen, 5 Wochen, dann geht es wahrscheinlich schon wieder deutlich mehr los, weil dann haben wir Anfang August, dann sind die ganzen Camps, also jetzt sind auch schon Camps, aber halt ohne Pads und hast du nicht gesehen. Und auch da, wenn es Sachen gibt, wo die Offense nicht gut aussieht, beruhigt euch, die Defense sieht am Anfang immer besser aus als die Offense, weil die Offense näher schwieriger ist als Defense. Das wollte ich euch so noch mit auf den Weg geben. Und wie gesagt, ihr werdet uns auch vor allem über Instagram noch hören oder sehen. Für Fragen für unseren Gast am Montag haben wir die Aufnahme tatsächlich. Und ihr werdet das dann wahrscheinlich nächste Woche Dienstag hören, die Folge mit unserem Gast. Und ja, dann, Micho, möchtest du noch irgendwas ergänzen für diese Folge?
Nein, ich glaube nicht.
Ja, ich meine, war auch wieder schön und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.